Ich finde, die besten Gründungsgeschichten beginnen immer mit einem Problem, das ein Unternehmer oder eine Unternehmerin dann lösen will, weil man es selber erlebt hat. Und genau das ist in unserer heutigen Folge UnternehmerInnen der Zukunft der Fall. Kai-Jörg Schulz kommt aus der Nähe von Frankfurt und hat das erlebt, was wahrscheinlich viele von uns und euch schon mal erlebt haben, dass nämlich beim Fliegen, insbesondere wenn man erkältet ist oder bei kleinen Kindern, man ein Problem mit dem Druckausgleich hat. Also wenn es dann irgendwann auf die Landung zugeht, dann hat man Druck auf den Ohren, es tut weh. Es kann sogar in ganz extremen Fällen, kann es dann sogar Einblutungen geben. Und da hat der Kai sich gedacht, das Problem können wir lösen. Und zwar mit ganz speziellen Ohrstöpseln für diesen Use Case. Das Produkt hat er dann entwickelt, hat es vertrieben, wie er es aufgebaut hat, welche Rolle dabei auch HNO-Ärzte gespielt haben und wie er daraus dann ein internationales Amazon-Business aufgebaut hat mit wirklich minimalem Setup, also mit viel weniger Leuten kann man gar nicht unternehmerisch aktiv sein, so viel sei verraten. Alles das hat er uns erzählt und deswegen gehen wir direkt rein in die nächste Folge mit Kai-Jörg Schulz von Sanora.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Letztendlich haben wir hinterher auch ein bisschen strategische Beratungsunterstützung von Amazon bekommen, dieses SAS-Team, was dann auch auf uns aufmerksam geworden war. Sie kommen in Wege rein, wo man selber teilweise nicht reinkommt. Und von daher ist es dann teilweise wirklich interessant zu sehen, welche Möglichkeiten denn alle so da sind. Welche Listen doch irgendwo noch rumschlummern oder wo ein kleines Klickchen noch ganz interessante Nebenwege dann führt, die ja eigentlich dann zur Haupterkenntnis führt. Also es war also sehr hilfreich, da jetzt gerade mit dem SAS-Team sehr freundschaftlich auch umzugehen. Also es ist einfach schön, ja.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Kai.
Moin Jan.
Schöne Grüße nach Schwetzingen. Das liegt, glaube ich, in der Nähe von Frankfurt, richtig?
Ja, so 80 Kilometer südlich von Frankfurt. Genau zwischen Mannheim und Heidelberg.
Ja, nicht so weit weg von Deutschlands größtem Flughafen. Und ja. Um das Thema Fliegerei geht es auch im weiteren Sinne zumindest. Du bist nämlich Gründer von Sanora und was ihr macht, ich versuche es mal in meinen laienhaften Worten zu erklären, ist, ihr produziert Ohrstöpsel, die so dieses Problem lösen, das glaube ich jeder, der schon mal geflogen ist, kennt. Vor allem bei Start und Landung hat man ganz schön starken Druck auf den Ohren oder wenn es schlecht läuft, auch Schmerzen. Habe ich das ganz gut zusammengefasst?
Wunderbar hast du es zusammengefasst. Ja, es ist auch immer wieder die klassische Frage, was macht ihr? Und normalerweise sage ich immer, wir machen Ohrstöpsel. Und dann ist das immer schön zu sehen, wie die Leute sagen, okay, Interesse geht so Richtung Null. Und dann aber mit dem Zusatz, den du jetzt schon richtig gesagt hattest, dass wir Ohrstöpsel fürs Fliegen machen, dann kommt man plötzlich in eine Gesprächssituation rein, wo viele sagen, ja, genau das Problem hatte ich. Oder meine Tochter hat das, oder mein Sohn hat das, oder irgendwer in der Familie hat das. Also irgendwie ist das ein Dauerbrenner, der irgendwie da ist. Man hat aber das Gefühl, dass die meisten Leute sagen, okay, ja, man muss es halt akzeptieren, aber wir haben zum Glück eine Lösung, warum man das nicht unbedingt akzeptieren muss.
Okay, dann lass uns doch mal einsteigen, wie ihr zu dieser Lösung gekommen seid. Also das Problem haben viele schon mal erlebt, du wahrscheinlich auch. Ich vermute, es ist dir selber beim Fliegen irgendwie gekommen. Wie ist aus diesem Problem dann eine Lösung und eine heute ja sehr erfolgreiche Firma geworden?
Ja, also die Problemlösung gab es an sich schon länger. Also das heißt, wir hatten schon aufgrund unserer Marktkenntnisse, wir kommen aus dem Arzneimittelgroßhandel, sehr interessante Fakten zu dem Markt, haben aber dann einen Ingenieur noch mit dazugezogen, haben also verschiedene andere Leute mit dazugezogen, die sich dort auskennen und gesagt, wir brauchen ein Produkt, das den Druck regulieren kann. Und zwar in einer Feinstheit, die schon relativ schwierig ist herzustellen. Und von daher haben wir dann die passende Lösung gefunden.
Okay, aber irgendwo muss es ja erstmal diesen Moment gegeben haben, wo ihr dann überhaupt beschlossen habt, euch um dieses Problem zu kümmern und zu sagen, da steckt eine unternehmerische Opportunität. Also wie ist es dazu gekommen?
Ja, wir haben gesehen, dass es in Amerika Produkte gibt, die in dem Bereich aktiv sind. Und wir haben uns gedacht, naja, in Deutschland könnte das ja auch funktionieren. Haben aber eine komplett andere Lösung aufgebaut, als die Amerikaner aufgebaut haben, die wesentlich präziser funktioniert, die wir auch hier besser darstellen können. Und dann haben wir frech gesagt, okay, wir kennen den Markt, wir kennen die ganze Apothekenszene, aus der wir ja gekommen sind, und haben dann dort diese Lösung aufgebaut.
Wenn du sagst wir, dann bist das du?
Ja, mein Freund und ich, der Dirk und ich, wir haben gemeinschaftliches Unternehmen aufgebaut 2008.
Okay, und du hast gesagt, ihr kommt so ein bisschen aus dem Medizingroßhandel. Also im weiteren Sinne kanntet ihr zumindest einen typischen Distributionsweg. War das dann auch so, dass ihr gesagt habt, das ist unser Home-Turf, da fangen wir jetzt erstmal an, die Produkte zu vertreiben?
Genau, also wir kamen aus der Arzneimittel-Großhandelsszene und wussten, wie der pharmazeutische Markt funktioniert, wie die Apotheken funktionieren. Und haben aufgrund dessen auch gesagt, okay, lass uns diesen Markt nutzen, weil wir kennen ihn. Und haben aber auch ganz bewusst gesagt, wir werden die Distribution über den pharmazeutischen Großhandel machen, der das Ganze ja aufbereitet. Halt, pharmazeutische Großhandel liefert an Apotheken und die verkaufen an den Endverbrauchern. Aber wir haben gesagt, also wir haben so ein schönes Produkt, wir wollen an die Ärzte rangehen. Wir wollen also nicht den klassischen Weg gehen über Medien, über Werbung oder irgendwas anderes, sondern wir wollen eigentlich den medizinischen Weg gehen, den recht wenig gehen, weil das schon ein relativ komplizierter Weg ist, um überhaupt da Gehör zu finden.
Und das hatten wir im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, ist richtig. Aber das haben wir geschafft. Wir haben da gleich zu Beginn mit unseren neuen Stöpsel von Sonora Fly haben wir die Charité mit ins Boot gezogen. Das heißt, die Charité in Berlin hat uns damals mit einer ganz tollen Studie geholfen, das ganze Thema nach vorne zu bekommen. Das heißt, interessanterweise ist die Charité auf uns zugekommen, hat gesagt, wir haben dort verschiedene Patienten, die immer wieder sagen, oh, wir haben Probleme mit dem Druckausgleich und was kann man denn dagegen tun? Und die sagten, also ihr habt doch jetzt ein neues Produkt entwickelt, können wir das nicht mal wissenschaftlich prüfen. Und dann haben die dann auch ihre große Hauksdruckkammer genommen. Das ist so eine Druckkammer, wo 12 Personen reinpassen. Und da kam dann immer genau ein Arzt rein und ein Patient. Und die haben sie dann nach allen Regeln der Kunst dann entsprechend in der Studie bearbeitet. Und Ergebnis war einfach hervorragend. Also die haben gesagt, für alle, die normalerweise mit Druckausgleichsstörungen zu tun haben, ist das eine wunderbare Geschichte.
Wodurch entsteht denn dieser Druck, also für mich als Laien? Ich stelle es mir so ein bisschen vor, der Druck im Ohr, also irgendwie im Trommelfell, ist dann ein anderer als der in der Kabine, also als der Umgebungsdruck, und das erzeugt dann diese Schmerzen.
Genau, also vom Druckverlauf ist es so, wenn man ins Flugzeug einsteigt, dann hat man den normalen Bodendruck. Man geht dann hoch auf 10.000 Meter Höhe, 12.000 Meter, je nachdem. Und die Maschinen sind so eingestellt, dass dort oben ein niedriger Luftdruck herrscht. So 770 Hektopascal, das ist die Maßeinheit ungefähr. Das heißt, es ist deutlich geringer als jetzt hier unten am Boden. Bloß beim Starten ist der kleine Vorteil, die eustachische Röhre, die für diesen Druckausgleich zuständig ist, das ist die Verbindung zwischen Nasennachenraum und Mittelohr, für die ist einfach bloß ein Druck ablassen. Das ist also eine passive Öffnung, wie so ein Gartenschlauch, der aufgemacht wird und alles ist gut. Das Problem ist mehr in der Landung, weil eine halbe Stunde vor der Landung, eigentlich immer das Gleiche, beginnt der Kabineninnendruck wieder auf Bodenniveau angehoben zu werden in der Maschine. Das heißt also, der findet aktiv von der Klimaanlage das statt, dass der Bodendruck wieder erzeugt wird. Und man hat Viertelstunde Zeit ungefähr, um diesen Druck auch vom Ohr her selbstständig dort in die neue Drucksituation reinzubekommen. Und da fängt es an, interessant zu werden, wenn man jetzt zum Beispiel als Kind oder als Erwachsener mit einer Erkältung da im Landeanflug ist, führt das dazu, dass der Druck nicht genauso schnell aufgebaut werden kann, wie der Außendruck aufgebaut wird. Und dadurch wölbt sich das Trommelfell schmerzvoll und je nach Grad kann das bis zur Einblutung passieren. Also es kann richtig heftig werden. Und durch die Verwendung von unseren Ohrstöpseln ist es so, der Druck wird vermindert zugelassen, also über einen längeren Zeitraum. Also deswegen, wir reden über einen Zeitraum von 20 Minuten zeitliche Verzögerung. Und diese 20 Minuten muss man sich vorstellen, dass wir die Luft regulieren. Luft heißt sehr dünn und sehr wenig. Und wir haben deswegen auch in unserem System einen sehr, sehr schmalen Spalt eingebaut in einer bestimmten Konstellation. Und der schafft es nun, baubedingt diesen Prozess nun durchzuführen.
Okay, und also das konntet ihr dann zusammen mit der Charité auch wissenschaftlich belegen,
ja,
und seid damit auf Ärzte zugegangen. Jetzt ist ja, hätte ich vermutet, wenn man damit wahrscheinlich auf Hals-Nasen-Ohrenärzte primär zugeht, wie viel gibt es davon in Deutschland? Ich hätte es mal getippt, 10.000?
Niedergelassene Ärzte sind 4.000, plus die ganzen Klinikärzte, also ja, ungefähr 10.000.
Das ist ja gar nicht so eine einfache Art von Vertrieb, wenn man dann viele tausend Hals-Nasen-Ohrenärzte im Zweifel in der Praxis besuchen muss, einen Termin machen muss, das Produkt präsentieren muss. Wie seid ihr das angegangen, um das möglichst effizient zu gestalten?
Nur wir haben uns einfach die großen Kongresse ausgesucht. Wie jetzt hier zum Beispiel in Mannheim findet jeden Herbst der HNO-Kongress der niedergelassenen Ärzte statt. Das heißt, das ist eine Veranstaltung mit 2000 Ärzten. Dort haben wir seit 2008 immer an der gleichen Stelle einen Stand, Messestand. Und seit der Zeit bewerben wir im Prinzip das Produkt. Die erste Zeit war es relativ hart, weil die Ärzte haben gesagt, wir glauben nicht, dass es funktioniert. Aber auf der anderen Seite hatten wir ja die Charité-Studie, und die Charité-Studie war dann nicht in Abrede gestellt worden, sondern gesagt, okay, wenn die das sagen, dann gib mir mal ein paar Muster und wir probieren das einfach mal aus. Und das war so jetzt gerade zu der Anfangszeit natürlich schon ein bisschen härter, weil die ja zum Teil sehr, sehr kritisch waren. Aber im Laufe der Zeit wurde aus diesem kritischen Verhältnis ein sehr freundschaftliches Verhältnis, weil das ist der Klassiker unter den Fragen an die Hals-Nasen-Ohrenärzte. Ich fliege übermorgen in Urlaub. Was soll ich tun? Und man hat eigentlich gar keine andere Chance mehr, als zu sagen, okay, man nimmt ein paar Nasentropfen, damit der Nasenrachenraum frei ist, und die Sanora-Ohrstöpsel, damit man von außen geschützt wird.
Und aber ist das nur hilfreich, wenn man erkältet ist und jetzt auch wirklich damit vorher zum Arzt geht? Oder auch, gibt ihr, viele Menschen haben ja diese Probleme mit dem Druckausgleich, auch ohne gerade erkältet zu sein?
Das stimmt. Jetzt gerade bei kleinen Kindern zum Beispiel, da ist es noch ein Wachstumsprozess. Das heißt, diese Eustachische Röhre ist noch nicht so ausgebildet, dass sie in der die Leistungsfähigkeit hat, um das Ganze entsprechend auszugleichen. Man hört es ja zum Beispiel auch, wenn man in der Maschine ist, dass die kleinen Kinder eine halbe Stunde vor der Landung anfangen zu weinen. Und das machen die ja nicht freiwillig und nicht mit irgendeiner Absprache, sondern einfach, das sind Schmerzen, die auf sie zukommen. Und genauso gibt es auch Erwachsene, die damit das ganze Leben über Probleme haben. Also ungefähr 3-5% der Bevölkerung hat permanent Probleme damit.
Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich hätte so gedacht, ein total vielversprechender Ort, um eure Produkte zu bewerben, ist ja eigentlich am Flughafen. Gibt es da auch, gibt's auch Vertrieb, Kooperationen mit, weiß nicht, Heinemann und anderen Duty-Free-Anbietern oder sonstigen Ketten, die so an den verschiedenen Flughäfen der Nation oder der Welt präsent sind?
Wir sind auf alle Fälle in den Flughafenapotheken präsent, sehr präsent sogar, weil die Flughafenapotheke, du hast erst Frankfurt angesprochen, sehr, sehr langjähriger Partner von uns. Da werden sogar die Patienten hingeschickt aus der Klinik vom Flughafen. Also der Flughafen hat ja selber eine eigene Klinik. Und der wissenschaftliche Arzt kennt unsere Produkte auch sehr gut und schickt auch gerne auch Flugbegleiter oder auch zum Teil Piloten dahin und sagt, holt ihr euch mal die Sanora-Ohrstöpsel, die sind da vorrätig, was ja auch immer wichtig ist, dass man im Prinzip innerhalb von Minuten das Ganze dann auch abholen kann.
Okay.
Die anderen, so Heinemann und Co., ja, für die ist es ein Nebenprodukt, das ist für die nicht so interessant.
Verstehe. Dann erzähl doch mal, wann war für euch der Zeitpunkt gekommen, wo ihr gemerkt habt, das Thema ist jetzt so groß geworden, macht auch relevanten Umsatz, dass ihr dann entscheiden konntet, jetzt gehen wir all in, jetzt gehen wir aus unseren bestehenden Jobs im Medizingroßhandel, gehen wir raus und widmen uns komplett Sanora.
Ja, also im Prinzip, wir waren vorher schon selbstständig. Das heißt, also wir hatten schon Beratungstätigkeit, also auch gerade für den pharmazeutischen Bereich gehabt, so dass wir also am Anfang also einen 50-50-Job draus gemacht hatten. Und aus dieser 50-50 wurde dann innerhalb von 3-4 Jahren dann ein 100%-Job.
Und ihr seid dann kontinuierlich gewachsen, erstmal nur in Deutschland?
Deutschland, Österreich, Schweiz, das war sozusagen naheliegend als Basis, weil die Produkte sind die gleichen, die Sprache ist die gleiche, die Distributionspartner sind relativ ähnlich. Insofern war das für uns dann ja normal und von da aus sind wir aber auch weitergewachsen in alle anderen europäischen Länder rein, wo wir dann auch über den klassischen Apotheken, wie ich dort ja, europaweit, ein bisschen weltweit jetzt tätig sind.
Okay, wir würden ja heute nicht sprechen im Amazon Marketplace Podcast, wenn ihr nicht auch wenn ihr nicht auch ein relevantes Amazon-Geschäft hättet.
Ja,
wann war denn der Zeitpunkt, zu dem ihr gesagt habt, jetzt bauen wir auch ein D2C-Geschäft auf?
Das war eigentlich vorbereitet vor Corona. Also vor Corona hatte ich mich schon ein bisschen mit dem Thema Amazon beschäftigt. War, weiß ich, OMR in Hamburg. war ich um die Ecke sozusagen. Fand das alles ganz toll. Habe auch schon gesehen, dass unsere Produkte auf dem Amazon-Marktplatz sind. Dachte, ist ja schön, da brauche ich ja selber da nicht reingehen, weil irgendwer anders ja die Arbeit für mich macht.
Okay, also ihr hattet Dritthändler, die sich die Ware besorgt und selber dann als Seller verkauft haben.
Genau, das war damit so gewesen. Bloß ich dachte, wunderbar, dann kann man ja auch mal so ein bisschen Werbung darauf schalten, dass man es auch mal so ein bisschen verbessern kann, dass die Absätze besser werden. Aber ich hatte mich gewundert, dass das alles nicht funktioniert. Und dann hatte ich dann nach vielen Gesprächen rausgekriegt, man muss schon Seller sein, damit man dann auch entsprechend alles so aufbauen kann. Und dann kam die Corona-Zeit. Corona führte dazu, keiner ist mehr geflogen, keiner hat mehr geschwommen oder keiner hat mehr irgendwie anders was getan, dass ich mich mit dem Thema einfach Amazon komplett beschäftigt habe.
War Corona für euch existenzbedrohend?
Dadurch, dass unsere Firma so aufgebaut ist, dass wir sehr, sehr wenig Fixkosten haben, war es nicht existenzbedrohend, aber viel länger hätte es auch nicht sein dürfen.
Ja, okay. Dann hast du also entschieden, jetzt ist die Zeit, ein Amazon-Business aufzubauen. Wie hast du dich dem Thema genähert? Also du hast schon gesagt, du warst bei uns in Hamburg zur OMR. Das ist natürlich immer eine gute Idee und immer begrüßenswert. Da kriegt man sicher viel Inspiration, aber es reicht wahrscheinlich nicht an ausreichend tiefem Fachwissen, dass man sich da in 2 Tagen reinziehen kann, um auch wirklich erfolgreiches Marktplatzgeschäft aufzubauen. Also wo hast du dir dann wirklich die Infos hergeholt? Wie hast du losgelegt? Habt ihr es selber gemacht? Habt ihr euch externe Partner dazu geholt?
Also ich würde sagen, zu Anfang hatte ich überlegt, mit einem Partner das zu machen. Aber man hat deutlich gemerkt, dass wir relativ uninteressant sind für Agenturen. Und wir hatten daraufhin dann auch beschlossen, warum soll man das nicht selber machen? Also sprich, die ganze FBA-Geschichte, die ich dann komplett aufgebaut habe, führte dann dazu, dass das Learning by Doing kam, wo wir gesagt haben, okay, wir haben unsere solide Basis im Apothekenbereich, jetzt gerade auch wieder nach Corona gut anziehend. Wir hatten also das kleine Luxusthema, dass wir sagten, lass uns das einfach mal testen. Lass uns mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Aber auf der anderen Seite auch ambitioniert, weil ich sehr, sehr gerne mit Computer, mit Daten, mit allem umgehe. Und das für mich eigentlich ein Thema war, was spannend war, richtig spannend. Von daher, ich habe mich selber reingesteigert und gesagt, okay, das wuppen wir jetzt mal.
Gibt es, es führen uns ja sicherlich viele zu, die auch so an diesem Punkt sind. Mhm. Wo hast du so für dich die nützlichsten Infos, Tipps, Tricks, Tutorials gefunden?
Gut, natürlich, gar keine Frage. Aber letztendlich haben wir hinterher auch ein bisschen strategische Beratungsunterstützung von Amazon bekommen, dieses SAS-Team, was dann auch auf uns aufmerksam geworden war. Wurde nett angerufen, so nach dem Motto, wie schaut's denn aus? Können wir nicht helfen? Und das war aber gerade auch ein passender Punkt, wo ich gesagt habe, ja, jetzt können wir gerne das Ganze mal ein bisschen strukturierter noch aufgehen, weil wir einfach ein bisschen mehr auch in den Markt reingehen wollten. Und es war auch sehr hilfreich, einen Sparringspartner da zu haben, der einem dann auch sagt, okay, so sieht momentan der Markt aus, so können wir da reingehen oder mit dem A-Plus-Content oder mit den verschiedenen anderen Dingen, mit den gesamten Produktlisting, wie es denn damit ausschaut. Also auch die Bewertung von neutralen Dritten war da sehr, sehr hilfreich.
Ja, muss man vielleicht einmal erklären, SAS, Strategic Account Services, mhm. ein Angebot oder auch ein Team von Amazon mit ja, Experten für unterschiedliche Bereiche, die eben Verkaufspartnern zur Seite stehen und bei operativen Themen unterstützen.
Ja, sehr gut sogar unterstützen. Und das Gute ist auch, sie kommen in Wege rein, wo man selber teilweise nicht reinkommt. Jeder kennt die Plattform von der Seller-Geschichte und an Unübersichtlichkeit kaum zu überbieten. Und von daher ist es dann teilweise wirklich interessant zu sehen, welche Möglichkeiten denn alle so da sind. Welche Listen doch irgendwo noch rumschlummern oder wo ein kleines Klickchen noch ganz interessante Nebenwege dann führt, die ja eigentlich dann zur Haupterkenntnis führt. Also es war also sehr hilfreich, da jetzt gerade mit dem SAS-Team sehr freundschaftlich auch umzugehen. Also es ist einfach schön, ja.
Wenn du gerade sagst, es gibt so viele Möglichkeiten, was sind denn die Möglichkeiten, die ihr nutzt? Oder anders gefragt, wie sieht heute euer Amazon-Setup aus? FBA hast du eben schon so als Buzzword gedroppt, also Logistik entledigt ihr euch größtenteils und habt das ausgelagert an Amazon. Aber erzähl mal so ein bisschen, welche der vielen Optionen auf der Content-Seite, auf der Werbeseite nutzt ihr? Wie sieht euer Setup an internationalen Märkten aus?
Also FBA auf alle Fälle. Das heißt also, wir kommen ja halt von der Großhandelsszene und haben es sehr, sehr positiv aufgenommen, dass wir die Ware einfach zu Amazon rüberschicken können und dass das Ganze dann entsprechend dann auch logistisch auch gezeigt wird von Amazon. Auf der einen Seite haben wir jetzt natürlich beim Produktlisting einiges gemacht. Das heißt also mit A-Plus-Content und mit unserem Brand-Store einiges so aufbereitet, dass es einfach nett ausschaut. Auf der anderen Seite sind wir natürlich dann auch mit den Ads stark eingestiegen. Dort haben wir noch aus Karlsruhe eine nette Unterstützung, dass bei den Biddings das etwas leichter von der Hand geht. Aber so von dem ganzen Aufbau und das alles, das managen wir dann schon selber. Und gekommen, nachdem wir dann den deutschen Markt so weit im Griff hatten, haben wir ja gemerkt, man kann auch wunderbar in die europäischen Nachbarmärkte reinliefern, was wir dann auch relativ zügig gemacht haben, wo wir dann jetzt gerade so Niederlande oder Belgien oder Österreich und auch Schweden und so weiter direkt von Deutschland aus dann beliefern, haben wir uns für Frankreich, Spanien, Italien, auch UK für diesen Pan-EU-Markt dann entschieden, um das Ganze dann noch ein bisschen schneller hinzubekommen. Das heißt also, dass die Belieferungen an den Endverbraucher dann auch zeitnah innerhalb von einem Tag passieren kann. Und das führte dann dazu, dass wir dann die verschiedenen Lager beliefern konnten in den verschiedenen Ländern und das geht ganz gut, ja.
Wenn du eben über Amazon Ads gesprochen hast, da würde ich gerne so ein bisschen genauer verstehen, so mit welchen Strategien ihr da unterwegs seid oder auch unterwegs sein müsst. Also ich fliege immer noch relativ häufig und ich kannte euer Produkt nicht. Ich habe auch zwei kleine Kinder, die auch schon geflogen sind, kennen also diese Probleme mit dem Druckausgleich.
Ich sage immer wunderbar.
Aber ich kannte euer Produkt nicht. Ja. Das würde jetzt erstmal sagen, dass überhaupt erstmal Bedarfsweckung auf jeden Fall ein Ziel vermutlich ist hinter Advertising-Kampagnen. Vielleicht magst du dazu was sagen. Und die andere Frage wäre, wie so die Wettbewerbssituation aussieht und also wie viele Wettbewerbsprodukte es vielleicht auch gibt und wie sehr ihr da auch Advertising-seitig drauf reagieren müsst.
Also bei Amazon selber geht das ja über die normalen Produktwerbung. Dort wird entsprechend über die Keywords, Strategie und so weiter das Ganze aufgebaut, dass wir von daher den Traffic bekommen. Aber wir schauen auch, dass wir von außerhalb Traffic auf Amazon bekommen, weiß ich, über Google Advertising oder über unsere Webseite und so weiter. Das zielt dann alles feinsäuberlich auf Amazon ab, wo wir dann Leute auch bekommen, so wie dich, der eigentlich gar nicht vorhatte, darüber sich Gedanken zu machen, was kann ich denn tun gegen Ohrenschmerzen beim Fliegen. Die andere Strategie ist natürlich dann auch über ganz klassische PR-Arbeit, dass wir dort mit entsprechenden Anzeigen oder mit entsprechenden Artikeln reingehen, um das Thema auch ein bisschen präsenter zu machen.
Und ich hake jetzt trotzdem nochmal nach beim Advertising. Also wenn es Wettbewerbsprodukte gibt, du hast jetzt gesagt, am Ende sind es alles Keywords, ja, also klar, stimmt ja grundsätzlich auch. Aber geht ihr dann eher auf Keywords, die so generisch das Problem beschreiben, also Ohrenschmerzen fliegen, oder versucht ihr auch stärker auch Traffic von Wettbewerbern abzugreifen und zu euch auf die Produkte zu ziehen?
Also es gibt ja kaum Wettbewerber bei uns. Also es gibt zwei, drei größere, die sich da, die auch da sind. Aber wir sind der Meinung, wir haben eine passende Problemlösung und die Leute suchen auch nach dieser Art von Produkten. Weil wir sehen es ja anhand der Keywords, das lesen wir immer feinsäuberlich aus. Was wird gesucht, wie sehen die verschiedenen Suchanfragen aus und so weiter. So versuchen wir uns auf die zu beschränken, die uns wirklich Traffic bringen, der dann auch entsprechend in Käufe dann umgewandelt werden kann.
Okay. Du hast vorhin gesagt, was euch geholfen hat in der Covid-Zeit war, dass ihr ein sehr schlankes Setup und wenig Fixkosten habt. Erzähl mal, wie groß ihr so als Firma, als Team seid und ja, was so die Infrastruktur ist, mit der ihr das Geschäft betreibt.
Also die Infrastruktur besteht aus wenigen Leuten, sozusagen, wir sind zu zweit. Und wir haben aber das Ganze so aufgebaut, dass wir die ganze Produktion in Deutschland haben. Das heißt also von der Verpackung, die ja zufälligerweise auch in Schwetzingen produziert wird, bis hin zu den Ohrstöpseln, die in Deutschland produziert werden, oder dem Metallfilter oder den Döschen oder dem Beipackzettel und alles, was dazugehört, wird alles in Deutschland hergestellt. Und das Schöne ist, wir lassen das auch noch in einem Körperbehindertenwerk zusammenfügen. Dort haben wir ein relativ großes Lager, ein sehr tolles Team, die uns dabei helfen. Die sind zusammen, glaube ich, 30 Leute, also die sind gut dort ausgestattet. Und von daher haben wir eine relativ große, schlagkräftige Gruppe, weil die verschiedenen Leute, ob das jetzt ein Spritzgusshersteller ist, der kann unsere Ohrstöpsel auch in Millionen Auflagen machen oder wie in der Corona-Zeit auf Null gehen.
Okay, aber ist das die Tatsache, dass ihr alles in Deutschland produziert, ist das eine eher, ich sag mal, idealistisch und wertegetriebene Entscheidung oder ist das einfach auch so, dass du sagst, wir würden im Ausland in der Qualität, die für uns wichtig ist, bei so einem im weiteren Sinne Medizinprodukt, das würden wir im Ausland nicht bekommen?
Wir hatten ganz zu Anfang die Fertigung in Ungarn gehabt und hatten die Stöpsel und das dort versucht zu fertigen. Und wir waren dann relativ schnell davon wieder losgekommen, weil wir hatten die Qualität nicht dort so hinbekommen, wie wir es hinbekommen wollten. Und da war 2008 dann relativ schnell die Entscheidung gefallen, nach wenigen Monaten, dass wir sagen, nee, das kann nicht sein, dass wir der Qualität hinterherlaufen. Wir möchten den Prozess in der Hand behalten. Und zwar so in der Hand behalten, dass wir die Qualität steuern können, dass wir mit unseren Werkzeugen, also es sind immer alle unsere Werkzeuge, alle unsere Patente, alles gehört uns, dann auch entsprechend das steuern können. Und das ist auch wichtig, weil man darf nicht vergessen, unsere Produkte sind sogenannte PSA-Produkte, persönliche Schutzausrüstungsprodukte, und die müssen jährlich geprüft werden. Es gibt also eine sogenannte Baumusterprüfung dafür, und in dieser Baumusterprüfung werden dann halt die Lärmdämmwerte und die Materialien und das alles bewertet. Und das Ganze führt dann dazu, dass man dann auch entsprechende Prüfzertifikate bekommt, die dann jährlich dann auch entsprechend aktualisiert werden müssen. Das heißt also, die ziehen sich einmal pro Jahr dann die Produkte aus dem Markt irgendwoher und prüfen die dann, ob das auch der Qualität entspricht, wie es denn sein soll. Und da legen wir eigentlich großen Wert darauf.
Okay. Und wenn ihr so wahnsinnig effizient aufgestellt seid, also mit zwei Leuten, das ist ja überragend, dann wird es ja wahrscheinlich auch bei euch ein sehr, vermute ich mal, sehr ausgefeiltes Tool-Setup geben. Ihr werdet versuchen zu automatisieren, was man automatisieren kann. Und ich hätte jetzt den Impuls, dass auch KI bei euch nichts ist, wo ihr so entfernt drüber nachdenkt, sondern was ihr schon ganz konkret auch in der Anwendung habt.
Ja, das ist richtig. Also KI finde ich erstmal ein sehr, sehr spannendes Thema. Also war jetzt vor 2-3 Jahren erste Kontakte mit ChatGPT, wo dann der Hype so gerade so losging, hat man hier im Marketing Club passende Referate gehabt, die dann einem versucht hatten, das Thema so ein bisschen näher zu bringen. Und ich war ja ganz zu Anfang so ein bisschen skeptisch nach dem Motto, was soll mir dieses KI-System überhaupt bringen an Informationen. Aber mittlerweile, es ist so genial, was man damit tun kann, ob das jetzt ein Produktlisting ist, was man damit optimiert, ob das als A-Plus-Setup dort optimiert oder bei der Werbung, dass man dort die Keywords mal auslesen kann und sich so zusammenbauen lassen kann, dass man dann auch eine vernünftige Übersicht bekommt über die verschiedenen Ideen, die man denn damit verbringen kann. Stichwort Ads. Und oder als Beispiel, gestern haben wir eine neue PR-Kampagne gestartet, die komplett KI-getrieben war, von der Texterstellung bis zur Bilderstellung. Also es macht einfach Spaß, mit dem Tool dort umzugehen.
Und ist das dann nur ChatGPT, weil du es eben genannt hast? Nutzt du andere LLMs? Nutzt du die mittlerweile ja auch durchaus zahlreich vorhandenen KI-Tools, die Amazon selber anbietet?
Ja, ich war in München gewesen, da war die Seller-Konferenz und da waren die verschiedenen Tools vorgestellt worden. Also, und ich war begeistert davon, welche Möglichkeiten damit verbunden sind. Und ich glaube, man ist da auf einem guten Weg. Aber gerade eben hatte ich noch gelesen, die Ad-Geschichte KI in Amerika wird zum 25. März freigeschaltet werden, wo man dann auch dort ganz andere KI-Modelle dann dort verwenden kann, um mit Rufus ein bisschen besser ins Gespräch zu kommen. Aber es ist noch nicht freigeschaltet. Viele Sachen sind momentan halt noch im Werten und ich bin gespannt darauf, wie das Ganze dann letztendlich aussehen wird.
Okay, also ihr seid da an vorderster Front. Jetzt macht ihr das ja bald 20 Jahre, ist ja schon eine relevant lange Zeit, aber es ist ja sicherlich noch lange nicht Schluss. Ich habe so im Vorfeld drüber nachgedacht, wo ich in der Vergangenheit ansonsten noch Ohrstöpsel genutzt habe. Ich habe ja eine relativ lange Vergangenheit so im Hip-Hop-Bereich als DJ. Da kann ich auf jeden Fall sagen, habe ich in Clubs oder auf Bühnen häufig Ohrstöpsel getragen. Da weiß ich, gibt es jetzt ja auch von so den großen Audiofirmen durchaus Angebote. Da habe ich mich gefragt, ob das was ist, was für euch ein attraktiver Markt ist oder ob der schon besetzt ist. Dann weiß ich, dass meine Frau beim Schwimmen immer mit Wasser in den Ohren kämpft und sie das irgendwie stört. Das ist so ein anderer Use Case. Aber erzähl mal so ein bisschen, wo kann das Thema Ohrstöpsel noch hingehen?
Ja, also wir sind ja schon länger in den anderen Bereichen auch mit drin. Das heißt, also, wir haben diese Standardform, die wir verwenden für Sanora Fly, den Stöpsel, mit verschiedenen Filtersystemen ausgestattet. Wir haben also einmal das Sanora Swim auf den Markt gebracht. Das heißt, Produkte jetzt gerade für Kinder und Erwachsene, die kein Wasser im Rohr haben wollen, haben wir dann eine Lösung, weil wir kommen ja von der Luftdichtigkeit, da ist die Wasserdichtigkeit dann einfacher. Und von daher ist das Sanora Swim auch sehr gerne gesehen bei den Hals- und Ohrenärzten, dass sie sagen, okay, es gibt immer das Problem, dass man eine Entzündung vor dem Trommelfell hat und diejenigen, die das nicht haben wollen, ist dann das eine wunderbare Lösung. Oder jetzt für Musiker oder für Techno-Freaks wäre dann Sanora Music interessant. Da sind wir bei 24 dB Schalldämpfung. Das heißt also, es wird etwas reduziert, aber nicht komplett weggeblockt. Weil wenn man sich so einen Schaumstoffstöpsel ins Ohr steckt, dann hat man das Problem, dass man dann gleich 36 dB Lärmdämpfung hat. Also fast viel zu viel. Und wenn man auch noch die falschen Ohrstöpsel sich ins Ohr steckt, hat man da dann auch noch Probleme mit den verschiedenen Frequenzgängen. Weil man möchte ja möglichst linearen Dämpfungsgrad haben und nicht die die Höhen oder die Tiefen besonders stark gedämpft haben. Und das ist also bei dem Senior-Music wunderbar. Da sind wir recht gleichmäßig im Bassbereich, Mittelton- und Hochtonbereich. Ganz neu haben wir jetzt auch die Sanora Sleep, da geht es in den Schlafbereich rein. Das heißt also, der Schlafbereich ist ein sehr großer, aber auch ein sehr hart umkämpfter Bereich. Da sind die großen Player dann auch am Markt und wir haben zusammen mit HNO-Arzt aus Österreich eine sehr interessante Stöpselform da entwickelt, also eine komplett andere Form. Die ist dann plötzlich oval und hat noch ein paar andere Features und dort wurde im Prinzip auch ein neuer Tauchstöpsel entwickelt. Das heißt also, dort haben wir mit 50 Tauchern zusammen und bestimmt 2 Jahre Entwicklungszeit dann auch eine ganz spezielle Form entwickelt fürs Tauchen. Also für diejenigen, die nicht schnorcheln wollen, sondern die 30 Meter, 50 Meter, 100 Meter tief tauchen wollen, ist das eine passende Lösung dafür.
Okay, also es gibt noch viele Bereiche, in denen man auch weiter wachsen kann. Mhm. Eine Sache ist mir noch aufgefallen in der Vorbereitung. Ich habe keinen eigenen Online-Shop von euch gefunden. Und gleichzeitig hast du erzählt, dass ihr aber auch extern über Google und Co. Traffic einkauft, den ihr dann einfach auf die Amazon-Listings schickt. Warum kein eigener Webshop?
Wir sind nicht groß. Und wir haben eigentlich mal so drüber nachgedacht, was zu tun, aber ich sehe momentan die Notwendigkeit nicht. Also wir geben den Traffic gern weiter Richtung Amazon, dass wir im Prinzip das ganze Rechnungsschreibensthema und Versandthema und so weiter dann los sind, so dass wir da einfach im Moment noch kein Interesse dran haben.
Aber müsste man nicht, also ich meine, jetzt sagst du, ihr seid nicht groß, aber man kann ja Webshop-Setups heute auch sehr, sehr einfach und effizient aufbauen. Und gerade bei einem Produkt wie eurem, ich habe ja auch gesehen, die Ohrstöpsel zum Fliegen, bei denen habe ich es konkret gesehen, die halten, glaube ich, 6 Flüge, ist, glaube ich, die empfohlene Anzahl. Das heißt, da braucht es dann auch Wiederkäufe. Und wenn es um Wiederkaufsprodukte geht, ist ja eigentlich auch CRM irgendwie ein großer Hebel, dass ihr die Leute immer wieder auch bespielen könnt, sie zum nächsten Kauf bekommen könnt, damit sie das Produkt nicht ein 7., 8., 10., 12. Mal nutzen. Und da hätte ich gedacht, so die Kundendaten zu haben, den Traffic wirklich und den kompletten Checkout selber zu ownen, das müsste auch nochmal ein Hebel sein.
Vielleicht eine gute Idee für die Zukunft.
Okay. Verstanden. Also, beeindruckende Geschichte. Mit minimalem Setup so ein Produkt groß zu machen und damit, glaube ich, echt Probleme zu lösen. Also, ich würde sagen, für meine beiden Kinder beim Fliegen hast du schon mal einen Kunden gewonnen und im Zweifel für meine Frau beim Schwimmen auch. Ich werde Kunde. Und cool, wie ihr das so aufbaut. Sehr viel Inhouse mit ein bisschen Unterstützung von den Kollegen von SAS. Und dann auch, das finde ich ja auch immer wieder toll zu sehen, wenn Produkte dann wirklich noch made in Germany sind, in eurem Fall auch noch zusammen mit einer Körperbehindertenwerkstatt. Schon echt eine tolle Geschichte. Danke, dass ihr das so geteilt habt.
Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Noch mehr Infos zu Kai und zu Sanora gibt's, na klar, wie immer unter amazon.de/podcast. In 14 Tagen gibt's die nächste Folge. Wer die nicht verpassen will, dem sei empfohlen, ein Abo dazulassen, überall, wo es Podcasts gibt. Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und in dem Sinne, Kai, vielen Dank und schöne Grüße nach Schwarzingen.
Ja, gerne. Schönen Gruß nach Hamburg.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.